kurz und einfach könnte man sie als gemeinsame Werkstätten beschreiben. Werkstätten, in denen sich Leute zusammenfinden, gemeinsam oder auch alleine an einem Projekt arbeiten, die Maschinen gemeinsam nutzen, sich Tipps und Hinweise geben und Ideen entwickeln. Die Rede ist von sogenannten Fab Labs. Fab Lab, das steht für Fabrication Laboratory, also zu Deutsch etwa Fabrikationslabor. Aber wir wollen nicht nur über die Werkstätten sprechen und über die Menschen, die darin irgendwelche Dinge bauen und basteln. Wir wollen auch versuchen, eine Entwicklung zu beschreiben, die Menschen vom Konsumenten zum Produzenten und zum Erfinder macht. Fab Labs, unser Thema heute in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Mein Name ist Konstantin Zurawski und ich begrüße folgende Gäste. Alex Speckmann von der Dingfabrik in Köln. Guten Abend.
Hallo.
Daniel Bruns vom Garage Lab in Düsseldorf.
Hallo. Hallo.
Und aus der Online-Redaktion heute, weil ja immer mindestens ein Kollege von D-Radio Wissen dabei ist, Nico Fischer.
Hi.
Damit wir wissen, liebe Gäste, wer ihr seid und mit wem wir es zu tun haben und warum ihr heute hier seid, Alex, bitte stell dich kurz vor.
Ja, ich bin Alexander Speckmann, 28 Jahre alt, Maschinenbaustudent, beziehungsweise mittlerweile auch schon im Diplom abgeschlossen und im Vorstand der Dingfabrik tätig.
Daniel?
24 Jahre alt, komme aus Duisburg, bin auch Maschinenbaustudent und mache halt bei uns die ganze Vernetzung.
Was heißt bei uns?
Im Garage Lab.
Ein Fab Lab in Düsseldorf.
Genau.
Das es noch nicht so lange gibt, richtig?
Ja, seit ungefähr einem Jahr.
Und die Dingfabrik?
Seit 2010. Die Entwicklung ist ja grundsätzlich auch sehr jung mit den Fab Labs und immer mehr sprießen aus dem Boden.
Okay, dazu erstmal so viel. Wenn ihr da draußen an den D-Radio Wissen Empfangsgeräten Fragen habt, an unsere Gäste oder auch an mich oder an den Nico oder wenn ihr einen Kommentar loswerden wollt, bitte gerne. Ihr erreicht uns wie immer am einfachsten bei Twitter unter @dradiowissen. Bei Facebook und Google Plus sind wir auch vernetzt. Da findet ihr uns auch unter dradiowissen. Ihr könnt auf unserer Website kommentieren www.dradiowissen.de oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken an redaktionskonferenz@dradio.de. Redaktionskonferenz@dradio.de. Nico, habe ich da jetzt was vergessen?
Nee, du hast nichts vergessen, aber ihr könnt uns auch schreiben bei Facebook oder bei Google Plus, was ihr gerne mal basteln würdet, um euch das Leben zu erleichtern zum Beispiel, wenn man denn diese ganzen Möglichkeiten hat, über die wir bestimmt gleich noch reden.
Bestimmt.
Könnt ihr uns schreiben.
Genau. Wir reden gleich weiter, genau, aber wir hören vorher ein wenig Musik, die uns die Gäste mitgebracht haben. Da muss ich mal ein Lob aussprechen an euch, denn manche Lieder, die passen jetzt nicht nur sehr gut zum Thema, sondern sie passen auch, vielleicht will es auch so ein bisschen der Zufall, sehr gut in unser D-Radio Wissen Musikprofil, also hätte auch unser eigener Musikredakteur aussuchen können, finde ich zumindest. Und am Anfang haben wir allerdings ein kleines Problem, da habt ihr nämlich euch das Lied gewünscht, Wann strahlst du von Aerobik? Das haben wir jetzt nicht gefunden, dafür gibt es The Easy Way to Organ Play. Fab Labs, offene Werkstätten für alle. Das ist unser Thema heute in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Und unsere Gäste, die machen genau das. Sie organisieren und sie nutzen ein Fab Lab. Der eine in Düsseldorf, der andere in Köln. Alex, Daniel, zu Beginn müssen wir einmal den Begriff Fab Lab definieren, nochmal genauer klären. Wer will uns den Begriff Fab Lab erläutern?
Ja, wie du ja schon richtig gesagt hast, ist die Abkürzung FabLab die für Fabrication Laboratory. Und das meint eben genau, wie du es auch beschrieben hast, offene Hightech-Werkstätten. Hightech dabei natürlich in Anführungsstrichen, das ist ja vor allen Dingen vom Kapital auch abhängig, wie Hightech das Ganze dann ausfallen kann. Wir haben sogenannte Rapid-Prototyping-Maschinen, das heißt 3D-Drucker, Laser-Cutter, mit denen man sehr, sehr schnell aus Computermodellen hin zu einem physikalischen Objekt kommen kann. Und entwickeln diese Geräte weiter, nutzen diese Geräte und stellen sie halt für jedermann zur Verfügung. Das ist eigentlich so die Kernidee hinter Fab Labs.
Daniel, d'accord?
Ja, eindeutig.
Und warum heißt das Fab Lab in Köln jetzt Dingfabrik?
Das kam daher, dass wir in den Gründungssitzungen festgestellt haben, naja, bis wir denn mal einen 3D-Drucker uns wirklich leisten können, bis wir einen Lasercutter zur Verfügung stellen können, sind wir ja noch gar nicht so richtig ein Fab Lab. Was häufig ein Problem ist bei Fab Labs in Gründung, wenn da kein Finanzier dahinter steht. Und haben gesagt, naja, dann entkoppeln wir uns so ein bisschen von dem Begriff Fab Lab und nennen es einfach Dingfabrik, denn das, worum es uns damals ging, war ein Ort zu schaffen, an dem man Dinge machen kann. Und das spiegelt der Titel eigentlich ganz gut wider. Und so konnten wir uns dann langsam dahingehend entwickeln, dass wir uns auch tatsächlich offiziell Fab Lab nennen dürfen.
was heißt jetzt offiziell FabLab nennen dürfen? Also gibt es eine Definition, eine, die irgendwo aufgeschrieben ist?
Ja, es gibt die sogenannte FabLab-Charta, die wurde damals vom MIT entwickelt, die das erste FabLab gegründet haben und auch diesen Begriff geprägt haben. Und in dieser Charta sind halt bestimmte Grundsätze verankert, dass man zum Beispiel eben mindestens einen 3D-Drucker, einen Lasercutter, eine CNC-Fräse haben soll. Man hat dann schnell festgestellt, dass bei den FabLabs, die weltweit entstanden sind, häufig die Gegebenheiten von Anfang an noch nicht so da waren, hat dann Kategorien eingeführt und gesagt, wenn man jetzt nur ein Gerät davon hat, ist man in der Kategorie D, wenn man alle Geräte hat, in der Kategorie A und so weiter. Wenn man das Ganze nur für Studenten einer Hochschule zur Verfügung stellt, dann ist das auch eher Kategorie C, wenn es jedermann immer benutzen kann, Kategorie A. Und so hat man eine Klassifizierung gefunden. Es gibt jetzt keinen, der das offiziell kontrolliert. Aber so versucht man dann in der Kommunikation einen gemeinsamen Begriff zu erarbeiten von dem FabLab.
Aber warum genau diese Geräte? Warum Lasercutter
zum Beispiel? Das sind tatsächlich Geräte, mit denen man sehr, sehr schnell, wie ich sagte, vom Computermodell hin zu einem physikalischen Objekt, zu irgendwas, was man in die Hand nehmen kann, kommen kann.
Also ja, aus welchem Material?
Beim Lasercutter ist es jetzt bei uns zum Beispiel Acrylglas, Plexiglas ist ja so der Handelsname, den man kennt, oder Holz, also Sperrholz, Papier, man kann wunderbar mit Holzfurnieren arbeiten und Karten gestalten und so weiter. Also das ist mit dem Lasercutter immer für 2D-Schnitte. Und der 3D-Drucker, wie der Name schon sagt, der schafft dann halt dreidimensionale Objekte aus Kunststoff, in unserem Fall halt PLA oder ABS. ABS kennt man von Legosteinen, das ist so ein typischer Massenkunststoff, PLA aus Maisstärke gewonnen und
Joghurtbecher.
Stimmt, ja, genau. Joghurtbecher, die Referenz. Naja, und mit diesen Geräten ist es halt wirklich sehr, sehr schnell möglich, zu Objekten zu kommen.
Also um das nochmal klar zu kriegen, es geht da eigentlich dann darum, dass man ein Design, was man im Computer hat oder am Computer erstellt, irgendwie in eine echte Form rüberbringt.
Ja? Genau.
Und das für jedermann. Und das ist die Idee des FabLabs. Ja. Jedermann zu ermöglichen.
Genau, die Besonderheit eben bei dieser Technologie ist, dass ich jetzt das Modell übers Internet teilen kann. Dadurch, dass ich es am Computer erstellt habe, kann ich es rumschicken und irgendwer in Südamerika kann etwas entwerfen und ich kann es mir hier in Köln direkt ausdrucken oder dann eben in Düsseldorf beim Garage Lab.
Wie lange gibt es die Dingfabrik jetzt?
Wir haben uns im Juni 2010 gefunden und seit Mitte September 2010 betreiben wir die Werkstatt, die dann sukzessive gewachsen ist.
Und wie viele Mitglieder habt ihr?
Derzeit sind wir bei ca. 60 Mitgliedern.
Beschreibt mal ein bisschen, wie es bei euch aussieht. Wie sieht eure Werkstatt aus? Wie groß ist das? Wie sind so die Räumlichkeiten?
Wir sitzen in einem alten Verwaltungsgebäude einer Fabrik in Köln-Mülheim. Deswegen auch Dingfabrik unter anderem, weil das die alte Gasmotorenfabrik ist, der Klöckner-Humboldt-Deutz-Werke. Und sind da auf 70 Quadratmetern Bürofläche im dritten Stock. Das Schöne ist, dass dieses Gebäude sowieso zum Abriss bestimmt ist. Das heißt, wir können da Dübel setzen, wo wir möchten und uns recht frei entfalten. Haben vor allen Dingen dann angefangen, Handwerkzeuge zu sammeln aus Kellerauflösungen und so weiter. Also so, dass wir erstmal einen ordentlichen Satz an Schraubendrehern, Hämmern, auch mal eine Handkreissäge oder eine Stichsäge oder sowas hatten, um überhaupt erstmal Dinge herstellen zu können. Und dann kam relativ zeitnah eine CNC-Fräse dazu, also eine computergesteuerte Fräse, mit der man wunderbar zum Beispiel MDF-Platten, also Holz, verarbeiten kann. Dann kam der erste 3D-Drucker hinzu. Wir haben uns eine Küche eingerichtet, die auch sehr wichtig ist, weil wir sehr gerne nachts arbeiten und dann ja auch noch die Lebensmittelversorgung gewährleistet sein muss. Wichtigstes Werkzeug sowieso die Spülmaschine, direkt gefolgt vom Staubsauger.
Auch computergesteuert?
Nee, tatsächlich nicht.
Da ist doch Linux drauf wahrscheinlich.
Na, die Spülmaschine, die macht einfach nur, was eine Spülmaschine erwartungsgemäß tun soll. Und ist auch alt. Also wir nutzen natürlich auch sehr gerne alte Spenden oder sowas, weil die schlicht und ergreifend nicht mit Geld verbunden sind und man dann natürlich auch noch die alten Sachen weiter nutzen kann. Ja, und so haben wir dann halt Sozialräume mit der Küche, die eigentliche Werkstattfläche, wo man dann ordentlich Staub machen kann, nochmal einen Raum, wo man richtig, richtig ordentlich Staub machen kann und auch mal die Lackdose schwingen kann und einen Raum, wo gelötet werden kann, Elektronikarbeiten gemacht werden können.
Wie oft trifft man sich so?
Fest haben wir jeden Freitag ab 19 Uhr den Bastelfreitag. Der geht meistens auch bis spät in die Nacht. Da kann auch jedermann, also nicht nur Mitglieder, die Werkstatt kostenfrei nutzen.
Natürlich muss man sich auch nicht mehr anmelden?
Also nee, muss man sich nicht anmelden. Einfach vorbeikommen, irgendwann ab 19 Uhr. Um 19 Uhr gibt es immer eine Führung durch die Räume, um eine Orientierung zu bekommen. Viele schauen auch erstmal nur. Man kann aber direkt was Konkretes mitbringen und die Werkstatt dafür nutzen, kostenfrei. Und am Montag treffen wir uns immer zum Plenum, wo Vereinsthemen besprochen werden, was aber auch immer dafür genutzt wird, danach nochmal an privaten Projekten weiterzuarbeiten. Also da ist auch jedermann herzlich eingeladen, um 20 Uhr dann vorbeizuschauen, mit zuzuhören und danach sich halt auch ein bisschen was erklären zu lassen oder auch direkt was zu machen.
Was macht man da so? Vielleicht kannst du, wir reden da gleich auch nochmal ausführlicher drüber, aber jetzt für einen Einstieg kurz erläutern, mal ein paar Beispiele nennen, was so gefertigt wird oder gebastelt wird bei euch.
Es ist sehr unterschiedlich, so unterschiedlich wie auch die Mitglieder sind. Wir kommen ja auch aus ganz unterschiedlichen Berufsgruppen. Gerade eben könnte der Eindruck entstanden sein, dass nur Maschinenbauer, Ingenieure in FabLabs sind. Nee, wir haben auch Sozialpädagoginnen, Frauenärzte und eigentlich so ziemlich alles, was die Berufswelt hergibt bei uns. Die meisten sind aber schon technikaffin, das muss man schon sagen, wobei das nicht zwingend ist. Wir haben Nähmaschinen da, du könntest bei uns also auch was nähen. Für Karnevalskostüme war das jetzt gerade in letzter Zeit relevant. Zwischendurch auch mal eine Stickmaschine da, um dann was Textiles zu machen. Wir haben Betongieß-Workshops gemacht, wie auch auf dem Bild zu sehen ist, was verlinkt ist.
Was bei uns auf deradiewissen.de genau. zu sehen ist.
Und was ist das genau? Also da sieht man so ein Foto, wo ihr mit oder jemand von euch mit einem Smartphone so eine Glühbirne fotografiert. Was ist das genau? Was habt ihr da gemacht?
Das ist bei einem Betongieß-Workshop in Berlin entstanden. Da waren wir zu Gast in der Open Design City, auch ein FabLab, was in Berlin sitzt. Und da hat der Julian den Leuten im Workshop gezeigt, wie man Formen erstellen kann. Also sehr gerne werden dafür PET-Flaschen genommen, irgendwelche alten Spülmittelflaschen oder auch Wasserflaschen und so weiter. Die eignen sich halt sehr gut, um die mit Beton auszugießen. Und dann wurden direkt schon die Stromkabel reingelegt, eine Lampenfassung da dran gebastelt. Und so konnte man sich dann aus einer alten Waschmittelflasche oder in dem Fall war es, glaube ich, der Boden von einer normalen Sojasoßenflasche oder sowas, kann man sich Lampenfassungen erstellen. Das war halt so ein Beispiel, was man mit Betongießen eben machen kann. Und es wurde in dem Workshop behandelt. So ist das Foto dann entstanden.
Daniel, euer FabLab in Düsseldorf heißt Garage Lab. Warum?
Wir sind im Komplex Garage Bilk. Das ist so ein Hinterhof mitten in Düsseldorf-Bilk, also noch gut Innenstadt. Und sind halt entstanden aus unserem Coworking Space Garage Bilk, der halt über uns ist. Und dann war es halt nahe, dass wir auch diesen Namen übernehmen.
Und wie sieht das bei euch aus? Erzähl du auch mal ein bisschen.
Man kommt rein im Endeffekt in so eine alte, ja, ich würde mal sagen, Garage. Liegt ja nah bei einem Garagenhof. Steht sofort drin in der analogen Werkstatt. Relativ kleiner Raum, gut ausgestattet, inzwischen ziemlich gut gefüllt. Kann dann rechts noch durchgehen in unseren mehr oder weniger elektronischen Raum oder digitalen Raum, in dem man dann erstmal ja, die ganze Fülle an Geräten sieht, die wir da so haben. Mit großen Tischen, wo man noch zusammensitzen kann. Zur Verfügung stehen uns noch eine Küche oben, halt einfach der ganze Coworking-Space, den können wir halt mitnutzen, dadurch, dass wir halt einfach zusammengewachsen sind oder aus denen entstanden sind. Also wir haben Küche, Toiletten, alles mögliche, Sozialräume haben wir auch, nur halt nicht bei uns unten mit dem Keller.
Und kann bei euch, wie in Köln, auch jeder vorbeikommen und mitmachen?
Ja, bei uns jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat, dann immer ab 19 Uhr, dann ist halt irgendjemand da und einfach dazusetzen, Projekte mitbringen, anschauen, machen.
Macht ihr auch schon mal was zusammen, Köln und Düsseldorf?
Ja.
Was denn?
Dieses Jahr zum Beispiel auf zwei Maker-Fairs, also zwei Messen sind wir auf jeden Fall, wo wir zusammen auch einen Stand haben werden. Dann ist noch geplant, für demnächst irgendwann zusammen Vorträge zu machen oder beziehungsweise halt einfach Leute einzuladen, die halt Vorträge machen. Ich habe zum Beispiel aktuell jemanden aus Bamberg von einem Hackerspace, den ich ganz gerne da hätte, weil der hat zum Beispiel das Thema 3D-Druck sehr, sehr Anfänger-like rüberbringt, weil er einfach selber auch vor kurzem erst damit angefangen hat und das halt auch sehr, sehr einfach rüberbringen kann. Und das haben wir zum Beispiel geplant, dass wir den Menschen einfach herholen und dass er halt einfach nicht extra aus Bamberg anreist, um einen Vortrag zu halten, sondern einfach an zwei Tagen nacheinander direkt in beiden.
Ja, und ansonsten besuchen wir uns auch ganz gerne wechselseitig, denn jeder Space oder jedes FabLab hat halt unterschiedliche Mitglieder mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Der Daniel zum Beispiel ist bei uns auch ein sehr anerkannter Experte für 3D-Druck, sodass wir da gerne mal auf sein Know-how zurückgreifen. Und umgekehrt ist es halt auch so, dass wir hin und wieder mal die Düsseldorfer besuchen und da an Workshops teilnehmen.
Und wie ist die Vernetzung mit anderen FabLabs? Es gibt ja auch welche, die weiter weg sind, München, Nürnberg.
Es haben sich ja recht viele auch erst im letzten Jahr gegründet. Also als wir angefangen haben 2010, waren wir das zweite / dritte FabLab überhaupt in Deutschland. Die Aachener waren zuerst da und Berlin und wir haben uns zeitgleich gegründet. Mittlerweile dürfen wir, glaube ich, 15 bis 18 Stück haben in Deutschland. Und einmal im Monat sprechen wir über Skype also in so einer losen Gruppe. Wir sind halt über E-Mail dann so miteinander vernetzt, dass wir uns verabreden und dann einmal im Monat so über Themen sprechen, die grundsätzlich uns deutschlandweit angehen könnten. Das sind aber auch eher eigentlich lockere Unterhaltungen, wo man so ein bisschen Erfahrungsaustausch übt.
An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass ihr uns gerne Fragen schicken könnt per Mail redaktionskonferenz@dradio.de, via Twitter @dradiowissen, bei Facebook und Google Plus sind wir auch zu finden unter dem Namen dradiowissen und auf unserer Website, da kann man auch kommentieren www.dradiowissen.de.
Das passiert auch, also bei Google Plus zum Beispiel, und zwar wird da gerade diskutiert, ob, also es wird der sogenannte Hackerspace, da könnt ihr vielleicht auch was dazu sagen, wird verglichen mit dem, was ihr macht. Und dann Aljoscha Ritter sagt zum Beispiel, Hackerspace ist etwas weiter gefasst und kleinteiliger, ein FabLab, da gibt es halt diese industriellen Maschinen und da steht dann eben zum Beispiel so eine CNC-Fräse und so weiter. In Hackerspaces baut man häufiger Prototypen oder Einzelstücke, also da gäbe es Unterschiede. Mit dem Hackerspace würde man den 3D-Drucker erstmal auseinandernehmen und neu und wieder anders zusammensetzen und daraus einen Schokodrucker machen. Ich gebe mal die Frage an euch weiter. Was ist der Unterschied? Also was ist ein Hackerspace?
Also Hackerspaces, ich habe inzwischen einige kennengelernt, weil ich auch ziemlich viel rumfahre und mir auch die Leute angucke. Und ja, sie bauen natürlich die Sachen auseinander, sie hacken sie, keine Frage, aber ich würde jetzt mal nicht sagen, dass wir so einen 3D-Drucker nicht auseinanderbauen. Mhm. Wir sind halt eher einzugliedern in den sogenannten Makerspace. Wir machen halt Sachen, die man anfassen kann. Und Hackerspace ist für mich halt eher, die Leute sitzen halt vorm Rechner. Das ist zumindest mein Eindruck, den ich bis jetzt mal gewonnen habe in den verschiedenen Hackerspaces.
Also gibt es in Düsseldorf auch welche, die man... Und tauscht ihr euch auch aus oder wie läuft das?
Wir haben in Düsseldorf auch einen Hackerspace, das ist Chaosdorf vom CCC. Und die sind öfter bei uns zu Gast oder auch Leute von uns gehen halt darüber zu denen.
Mhm. Da würde man jetzt aber nicht die Interessentinnen antreffen, die ihr Karnevalskostüm nähen wollen.
Nee, außer sie tragen schwarz, schwarz, schwarz.
Klischee-Alarm, okay. Wir machen eine kurze Pause und spielen Daft Punk. Dieses Lied heißt Technologic und das habt ihr euch gewünscht. Warum eigentlich?
Naja, der Name sagt es ja schon von sich. Ne? Wenn wir von Technologiewerkstätten reden, dann fand ich das eigentlich schon ganz treffend und insbesondere auch diese Aneinanderreihung von Begriffen, die euch Hörern gleich um die Ohren gehauen werden, die spiegeln, glaube ich, auch dann in Kombination mit der Musik ganz gut so eine Atmosphäre, so eine Pack-an-Atmosphäre wieder, wie die auch häufiger mal in FabLabs anzutreffen ist.
Ich habe mir das Lied vorhin schon angehört. Ich kann nur sagen, es wird all diejenigen nicht freuen, die diese Sendung jetzt hier über ihr Smartphone-Lautsprecher hören. Also falls die Möglichkeit besteht, bitte an vernünftige Boxen wechseln. Von Daft Punk. Euch gefällt das Lied, ne?
Ja, sonst hätten wir es uns auch, glaube ich, nicht gewünscht.
Hört ihr es auch zu Hause?
Ich tatsächlich schon, ja. Also klar. Ich habe es gerade auf Vinyl mir nochmal gerippt auf den Rechner, damit ich jetzt damit auch wieder auflegen kann. Aber ich habe es sogar noch auf Schallplatte.
Ah ja, also auch DJ-Hintergrund.
Ah ja, vor Jahren mal gemacht und jetzt wieder Ambitionen entwickelt. Mhm.
Unser Thema heute in der D-Radio-Wissen Redaktionskonferenz, FabLabs, offene Werkstätten, in denen man allerlei selber bauen und produzieren kann. Und unsere Gäste sind Alex Speckmann von der Dingfabrik in Köln und Daniel Bruns vom Garage Lab in Düsseldorf. Wir haben jetzt schon mal einen kleinen Einblick, wie es bei euch so aussieht in den FabLabs, aber wir müssen doch auch nochmal genauer darüber sprechen, was ihr jetzt eigentlich so genau macht. Ich habe mir jetzt so ein paar Dinge mal vorgestellt, die man für den Alltag gebrauchen kann. Also Geschirr oder ein Kugelschreiber oder gar ein Computer oder ein Smartphone oder so oder eine Computermaus, was man halt so braucht. Aber das sind doch nicht die Dinge, die man bei euch baut, oder?
Kommt drauf an. Grundsätzlich kann man es schon. Ne? Also Besteck würde ich jetzt mal nicht machen. Wir haben es zwar schon mal fürs Fernsehen gemacht, Gabeln gedruckt. Aber ich habe auch damals gesagt, ich halte es nicht sehr vernünftig.
Drucken, dann meinst du den 3D-Drucker?
Genau.
Kommen wir später auch noch zu, okay?
Genau. Grundsätzlich könnte ich das natürlich auch aus irgendeinem Kunststoff auslasern, aber dann müsste ich die Zinken trotzdem noch ein bisschen nachbearbeiten und so. Also dass es um Alltagsgegenstände geht, ich glaube, davon sind wir noch so ein bisschen weiter entfernt. Insbesondere ist es ja auch ein Aufwand, den man reinsteckt in jedes Objekt, was man selber herstellt. Und da ist die Frage, wie banal darf ein Alltagsgegenstand sein, um da tatsächlich Aufwand reinzustecken? Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, eine Computermaus zu entwickeln, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich mir die zum Beispiel aus Holzplatten lasere, zusammenleime und mir auf die Art und Weise dann Gehäuse erstelle oder aber auch die Maus direkt drucke. Wenn ich jetzt einen Anspruch habe, dass das besonders toll aussehen soll oder die Form eines Autos haben soll, dann wäre man bei uns schon richtig, dass man das Gehäuse entwirft, irgendwie mit dem Lasercutter, 3D-Drucker, CNC-Fräse bearbeitet oder von Hand meinetwegen und dann hinterher die Elektronik einbaut. Und das ist dann zum Beispiel auch wieder was, was recht repräsentativ wäre für das, was bei uns häufig passiert, so Komplettentwicklung von kleinen elektronischen Geräten.
Aber nennt doch mal ganz konkret ein paar Beispiele, die bei euch gemacht werden, Daniel.
Aktuell unser Spendenroboter besteht aus einem uralten Staubsauger, den wir gerade ausbauen. Da ist jetzt halt einfach Elektronik reingekommen. Der macht halt irgendwie Geräusche, blinkt rum und dient uns einfach dazu, weiterhin Spenden zu sammeln. Weil bis jetzt hatten wir nur so eine komische alte Spardose da rumstehen. Die hat aber irgendwie die Leute nicht wirklich angesprochen, dass sie Geld reinwerfen oder sonst irgendetwas. Und da war halt unser Ziel, wir gehen halt hin und besorgen uns einfach irgendwas, was überhaupt nicht nach Spende aussieht und bauen uns einfach um.
Was ist jetzt ein Spendenroboter?
Naja, das Ding hängt hinter einer Wand oder soll an der Wand hängen und ja, macht halt durch audiovisuelle Effekte die Leute darauf aufmerksam, hey, schmeiß Geld in mich rein.
Und, klappt's?
Ist ja noch im Bau.
Ach so. Okay. Und jetzt habt ihr vielleicht auch noch ein Beispiel für was wirklich Praktisches, was Nützliches?
Das
okay,
ist doch total praktisch. Ich hätte auch gern so einen Spendenroboter.
Etwas, was man, sagen wir mal, im privaten Alltag auch so zu Hause hat.
Also mehrere Leute arbeiten bei uns derzeit an Kamerazubehör. Für, also die Spiegelreflexkameras können ja erst seit so 1, 2, 3 Jahren wirklich qualitativ gut filmen und immer mehr Leute setzen sich damit auseinander. Und wir haben halt einige Leute, die versuchen eben die Schärfezieheinrichtungen über Elektronik abzubilden, also dass ich dann irgendwo auf den Knopf drücken kann und darüber auch aus einer Entfernung heraus die Schärfe einstellen kann. Das ist insbesondere dann spannend, wenn man sich so einen kleinen Kamerakran baut, was zum Beispiel auch schon gemacht wurde. Jemand anderes arbeitet an einem Dolly. Das heißt also, ich kann die Kamera hinterher schön mit dem Stativ über eine Schiene ziehen und damit sehr saubere Kamerafahrten machen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht, was jedermann haben möchte, aber etwas, wo es sich zum Beispiel auch wieder lohnt, Zeit zu investieren, um sich da was Individuelles zu bauen, was gut funktioniert, weil man eben auch dann Freude an dem Hobby hat.
Und wie ist das mit was Einfachem, sagen wir mal ein Schlüsselbrett oder so?
Das passiert laufend. Also das ist ja auch sowas, was man wunderbar an einem Freitag beispielsweise abschließen kann. Wenn man abends reinkommt, bringt sich ein Brett mit und das, was man so braucht und fängt an und sägt sich das zurecht, schraubt die Knaufe dran, um die Schlüssel hinterher aufzuhängen oder auch eine Garderobe oder so. Das passiert quasi so unter ferner Liefen, weil das ja auch meistens nicht so große Projekte sind, sondern eben so schöne kleine Sachen, die man auch schnell abschließen kann.
Mhm. Ist das jetzt was Besonderes bei euch in der Dingfabrik? Ihr heißt ja auch Dingfabrik in bewusster Abgrenzung zum FabLab, weil ihr diese Geräte zur Holzbearbeitung habt? Oder ist das bei euch, Daniel, in Düsseldorf genauso? Habt ihr auch die Dinge zur Holzbearbeitung?
Ja, also wir sind im Endeffekt auch relativ breit aufgestellt. Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Druck. Das ist absolut egal. Man kann bei uns auch alles machen. Der Name ist halt ein anderer, ja. Aber sonst sehe ich eigentlich keinen großen Unterschied, was die Dingfabrik anders kann als wir.
Und wisst ihr von anderen FabLabs, die das nicht haben, die den Fokus wirklich auf das ja, Hightech-mäßige, auf das elektronische, Metallverarbeitende legen?
Ja. Backspace, Bamberg.
Mhm. Zum Beispiel. Oder halt auch in Aachen, das FabLab in Aachen ist ja an die RWTH, an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule angegliedert. Und da ist der Aspekt ganz klar auf Forschung gelegt.
Interessanterweise hat Aljoscha Rittner, sagt euch der was, der hat geschrieben bei Google Plus, dass er schon mal an der RWTH Dozent war. Kennt ihr den?
Nee, tatsächlich nicht.
Interessant. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Er hat auf jeden Fall geschrieben, dass er dass er die Sendung hört. Mal gucken, Herr Rittner, hören Sie weiter zu.
Schon mal ein Lob an dieser Stelle.
Ja, also letzten Endes kann man da auch dann mit dem Lasercutter Holz bearbeiten, aber der Fokus liegt schon stärker darauf, auch diese Maschinen an sich weiterzuentwickeln. Also die haben das ja auch zum Beispiel so geregelt, dass die einen Tag in der Woche haben, wo man sich voranmeldet, eine Stunde feste Zeitslot hat, um sein Projekt dort zu verwirklichen. Und man sagt im Vorfeld, ich möchte in dieser Stunde an den Lasercutter, ich möchte in dieser Stunde an den 3D-Drucker, bringt seine Sachen mit, kann sich das dann da fabrizieren lassen und nimmt die Teile dann mit nach Hause und vollendet die da. Unter der Woche steht es halt den Studenten ansonsten zur Verfügung, wo die dann natürlich auch noch ein bisschen weiter an Sachen arbeiten können, aber da grenzen wir uns schon so ein bisschen ab mit unserem Konzept, weil bei uns eigentlich immer alles irgendwie möglich ist. Dafür gibt es bei uns aber auch nicht diese Betreuung. In dieser einen Stunde hat man wirklich einen Betreuer an der Seite, der einem ganz konkret dabei hilft, einen Abschluss zu erreichen. Also bei uns kann es durchaus mal passieren, dass man 2, 3 Mal kommt, um was abzuschließen, weil dann ein Gerät belegt ist oder man sich doch irgendwie in eine Unterhaltung verstrickt hat und das ist weniger ergebnisorientiert bei uns, sondern noch eher unter einem sozialen Aspekt zu betrachten.
Der Erfinder des FabLabs, Neil Gershenfeld heißt der, ne, glaube ich, ein US-amerikanischer Physiker am MIT, der hat mal in einem Interview mit der Zeitschrift Technology Review Folgendes gesagt, Zitat: Wenn Sie irgendwo fragen, was wollt ihr machen, zucken die Leute am Anfang vielleicht noch mit den Schultern. Aber sobald ein FabLab startet, wird ihnen klar, ach, ich könnte ja dies und das machen. Als ob eine Pumpe eingeschaltet wird und die Ideen heraussprudeln. Ist das bei euch auch so? Also ist ja irgendwie merkwürdig, dass es jahrzehntelang keine FabLabs gibt und die Leute anscheinend irgendwie nicht selbst bauen oder nur ganz wenig. Und dann gibt es die FabLabs und plötzlich haben Leute Bock, was zu machen.
Ja, offene Werkstätten gab es ja auch schon vorher. Die gibt es ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon vor den 70er Jahren. Aber so Gemeinschaftswerkstätten gab es schon vorher. Mit dem FabLab-Begriff kam vor allen Dingen ja noch dieser Digitalaspekt hinzu. Das heißt also, wenn ich jetzt was bauen will, dann kann ich auf Seiten wie Thingiverse.com oder so weiter ja schon mal recherchieren, gibt es das Teil schon, was ich machen möchte, und kann darauf aufsetzen. Und genau dieses Remixen von Objekten führt halt dazu, dass das Ganze nochmal beschleunigt wird. Also das, was der Neil Gershenfeld da über diese Inkubatorenwirkung von FabLab sagt, kann ich nur unterstreichen. Wenn ich zu Hause sitze und denke, ja, das könnte ich ja mal bauen, schalte ich danach den Fernseher ein und hab's vergessen. Und wenn ich jetzt in so eine Werkstatt komme und die Möglichkeiten dort sehe, dann fällt mir wahrscheinlich wieder ein, was ich mal bauen wollte, oder ich werde sogar dazu inspiriert. Also wenn ich nie einen Zugang zu einem Lasercutter hatte, dann werde ich mir nie darüber Gedanken gemacht haben, was ich damit bauen kann. Wir hatten den Fall halt bei einer Sozialpädagogin, die Kindermesslatten gebaut hat.
Und was die sucht, sind denn Kindermesslatten?
Diese Messlatten, die man an die Tür hängt oder an die Wand und dann beim Kind abstreicht, wie groß es geworden ist.
Ah, okay.
Und das wollte die als Geburtstagsgeschenk machen und suchte eigentlich nach einem Ort, wo sie Dreck machen konnte, ohne dass es in ihrer Wohnung war mit der Stichsäge. Und hat dann bei uns die Dekopiersäge kennengelernt, mit der man schon mal feinere Schnitte machen kann, und dann den Lasercutter. Und am Anfang hat sie sich da noch nicht so ganz dran getraut, weil sie meinte, ja, ist aber ein kompliziertes Gerät. Und haben wir erklärt, nee, das ist eigentlich so leicht zu bedienen wie ein normaler Drucker, den man von zu Hause aus kennt. Und hat dann mit dem Lasercutter weitergemacht und war hellauf begeistert. Und so kamen bei ihr auch immer mehr Ideen in diesem Kontext auf. Und hinterher ist sie übergegangen und hat Garderoben gestaltet und so weiter. Also das funktioniert tatsächlich als Inkubator, wenn man einfach die Möglichkeiten vor Augen hat, Platz hat und auch die Möglichkeit hat, mal ein bisschen Dreck zu machen oder zu stinken, was man dann eben zu Hause nicht so machen möchte.
Daniel, wie ist das bei dir? Inspiriert dich die Werkstatt auch?
Definitiv ja, sie inspiriert mich, aber sie bietet noch einen ganz anderen Zweck, denn ich habe nicht nur die Möglichkeiten, sondern ich habe um mich herum auch noch die Leute, die es eventuell können, was ich zum Beispiel nicht kann. Weil es gibt da zum Beispiel Gebiete wie Elektronik, habe ich überhaupt nichts mit am Hut, kann ich nicht mit umgehen, aber ich kann dann einfach im FabLab jemanden fragen und der kennt sich mit Sicherheit darüber aus, weil ich habe halt einfach die Auswahl aktuell aus 30 Leuten bei uns und irgendjemand von diesen 30 Leuten kann mir mit Sicherheit bei meinem Problem helfen. Andersrum kann ich den Leuten natürlich auch wieder weiterhelfen, wenn sie irgendwelche Probleme haben mit Sachen, bei denen sie nicht weiterkommen.
Wir machen eine kurze Pause. Dieses Lied habe ich ganz persönlich ausgesucht. Wir hatten, wie gesagt, nicht alle, die ihr haben wolltet. Deswegen ein persönlicher Wunsch. 07 mit Destiny. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Unser Thema heute: FabLabs, offene Hightech-Werkstätten. Und unsere Gäste sind Alex Speckmann von der Dingfabrik aus Köln und Daniel Bruns vom Garage Lab in Düsseldorf. Daniel und Alex, ihr seid ja jetzt nicht nur Mitglieder eines FabLabs, ihr seid ja auch sogar Vorstand, Organisatoren, habt also noch mehr Arbeit als so einer, der in Anführungsstrichen nur sein Ding da zusammenbasteln will. Worin besteht jetzt bei euch die Motivation, dann noch mehr Aufwand und Zeit zu investieren?
Ja, einer muss ja tun, ne? Also tatsächlich fand ich das Thema von Anfang an recht spannend, bin auch in die Funktion so ein bisschen reingerutscht. Also ich habe mich da auch gar nicht großartig drum bemüht und dann aber auch Gefallen daran gefunden. Also vor allen Dingen der Bereich Öffentlichkeitsarbeit ist halt was ich auch als sehr spannend empfunden habe. Wir haben dann ja auch immer mehr Aufmerksamkeit von den Medien bekommen und man lernt dadurch ja auch, ne? Also das fand ich immer sehr reizvoll. Und grundsätzlich ist es mir ein persönliches Anliegen, dass das, was wir da jetzt aufgebaut haben, gemeinsam weiterhin läuft und besteht und auch in dem Rahmen, in dem es das muss, wachsen kann.
Wie ist das bei dir, Daniel?
Ungefähr die gleichen Intentionen, aber bei mir sieht es halt einfach so aus, dass ich keine Lust habe, also wie der Alex auch schon, dass es halt irgendwie kaputt geht, dadurch, dass irgendwelche Leute was falsch machen oder einfach ihre Tätigkeit nicht wahrnehmen, sondern dass es halt einfach so läuft, wie ich mir es auch vorstelle. Also gehe ich lieber hin, nehme es in die Hand, mache es einfach, kümmere mich darum, dass es läuft, investiere da eine ganze Menge Zeit rein. Also ich bin relativ oft inzwischen in Düsseldorf und sorge einfach dafür, dass es einfach so wird, wie ich das gerne hätte. Und das funktioniert eigentlich bisher ganz gut.
Du wohnst in Duisburg?
Genau.
Und fährst nach Düsseldorf zum Garage Lab immer.
Mhm. Sind also so irgendwie pro Fahrt so satte 25 Kilometer, aber das ist mir inzwischen auch irgendwie egal.
Wie finanziert ihr euch eigentlich?
Mitgliedsbeiträge. Also wir haben angefangen mit einem relativ hohen Mitgliedsbeitrag, der damals, weil wir sind ja im Endeffekt so ein bisschen auch aus der Dingfabrik raus entstanden, weil man hat sich ein bisschen an denen orientiert. Angefangen mit also hohen Mitgliedsbeiträgen haben sie danach gesenkt, um einfach Leute anzuwerben und sind aktuell bei 10 bzw. ab Ende des Jahres bei 15 Euro pro Mitglied und Monat und versuchen einfach damit unsere Mietkosten, die aktuell, ich glaube, knappe 300 Euro betragen im Monat, einfach zu bestreiten. Das heißt, wir kriegen keine Fördergelder, wir haben sonst nichts, wir werden von keiner Firma gefördert, sondern wir haben einfach nur rein unsere Mitgliedsbeiträge, die wir dazu nutzen, um unsere Räumlichkeiten benutzen zu dürfen.
Und wo bekommt ihr die Maschinen her?
Unterschiedlich. Spenden, Leihgaben, auch von Mitgliedern vor allem. Also das heißt im Endeffekt, wir haben einen riesigen Pool an Maschinen, die halt dann festgelegt werden. Also wir haben halt eine Werkzeugliste, wo dann drinsteht, welche Maschine wem gehört oder ob sie dem Verein gehört. Das ist halt unterschiedlich. Und das heißt, ich kann also mein eigenes Zeug zu Hause als Leihgabe einbringen in den Verein. Leute können Maschinen spenden, was auch vorkommt. Also wir haben halt letztens zum Beispiel von einem Herrn aus Düsseldorf eine relativ große Werkzeugspende bekommen, also haufenweise Handwerkzeuge. Oder auch durch Fundraising, indem man halt einfach bei Firmen nachfragt, ihnen ein bisschen die Geschichte erzählt, was man so macht, dass man halt einfach gemeinnützig ist und einfach Leuten hilft oder einfach viele, viele Sachen anderen Leuten zur Verfügung stellt, was eigentlich auch der Hintergrund daran ist. Und bis jetzt hat es eigentlich immer relativ gut funktioniert, bei Firmen nachzufragen.
Du sagst, ihr seid ein FabLab und du erklärst die Idee dahinter und die Unternehmen spenden euch dann Maschinen?
Ja.
So einfach?
Ja.
Welche zum Beispiel? Also nicht die Unternehmen, aber welche Maschinen?
Angefangen von der Lötstation über Heißluftpistolen, Oszilloskope, also im Endeffekt alles, was man so braucht, was halt eigentlich mehr Geld kostet, was wir uns aktuell aus unseren Mitgliedsbeiträgen, weil wir sind jetzt nach einem Jahr ungefähr an dem Punkt, wo man sagen könnte, okay, wir können uns selbst finanzieren, wir haben nicht mehr die Sorge am Ende des Monats, unsere Miete nicht zahlen zu können. Wir haben zum Beispiel, ich glaube, das erste Dreivierteljahr hat uns einfach der Coworking Space über uns die Miete erlassen, weil wir sie einfach nicht bestreiten konnten. Wir hatten zu wenig Mitglieder und haben einfach keine Miete gezahlt, weil wir konnten sie nicht zahlen. Und um uns weiterzuentwickeln, brauchen wir natürlich auch Geräte, weil wir wollen ja den Leuten noch mehr Sachen bieten können. Aber wir können sie einfach nicht selber kaufen. Also muss halt irgendjemand, was übrigens meistens ich dann bin, losziehen und dafür sorgen, dass wir einfach mehr Gerätschaften rankriegen.
Und wie finanziert ihr die Verschleißmaterialien? Bohrer zum Beispiel?
Aus den Überschüssen der Mitgliedsbeiträge. Also im Endeffekt, wir haben halt immer auch aus den ganzen Spenden, die ja halt zusammenkommen, ein bisschen bleibt natürlich übrig, keine Frage. Davon kann man schon mal neue Bohrer kaufen. Aber es bleibt halt nicht so viel übrig, dass man sagen könnte von wegen, ja, wir ziehen jetzt einfach mal los, kaufen es für 20.000 Euro eine CNC-Fräse und dann ist alles gut.
Alex, ist das bei euch ähnlich? Könnt ihr auch keine CNC-Fräse für 20.000 Euro kaufen?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir sind ja auch ebenfalls wie das Garage Lab ein gemeinnütziger e.V., und bei uns sind tatsächlich die Sätze etwas teurer, weil auch unsere Miete ein bisschen höher liegt. Also bei uns ist der reguläre Mitgliedsbeitrag 23 Euro im Monat, für Studenten, Arbeitslose, Rentner und so weiter reduziert auf 17. Wir haben das halt so geregelt, wenn es größere Anschaffungen gibt, wie beispielsweise unseren Lasercutter, den wir auch selber gebaut haben, die 5.000 Euro, die wir brauchten für das Baumaterial, haben wir intern gesammelt. Also wir haben festgestellt, viele Leute wollen ihn im Verein. Und haben dann einfach mal abgeprüft, seid ihr denn auch bereit, dafür Geld auszugeben? Das war der Fall und dann haben wir gesammelt und hatten dann auch das Geld zusammen. Also ich glaube 18 Mitglieder haben insgesamt dafür gesorgt, dass die 5.000 Euro zusammenkommen. Gleiches Plan war derzeit auch für eine CNC-Fräse, beziehungsweise wahrscheinlich erstmal eine alte Fräse, die wir dann selber auf die Computersteuerung umrüsten werden. Aber auch wir decken halt über die Mitgliedsbeiträge erstmal die monatlich laufenden Kosten, Miete, Nebenkosten ab. Und haben dann immer noch ein Overhead, aus dem heraus man eben sowas wie Bohrer und Verbrauchsmaterial bezahlen kann.
Wie findet ihr Mitglieder? Macht ihr Werbung?
Nö. Also nicht im Sinne von, wir laufen durch die Gegend und sprechen aktiv Menschen an. Das, was wir bislang immer gemacht haben, ist, wir haben die Angebote angenommen, die man uns gemacht hat. Wir haben eine Website, auf der man relativ gut sieht, was wir so treiben. Vielleicht etwas unübersichtlich, aber es ist halt auch der Vereinsstruktur geschuldet, dass da jetzt keiner dahinter hängt, der sich da einen Riesenkopf drum macht, wie man jetzt die Information am besten zu den Leuten nach draußen bringt. Hauptsache es funktioniert. Aber wir haben halt bei Veranstaltungseinladungen zu Messen immer sehr gerne mitgemacht. Also sowas wie die Passagen hier in Köln zur internationalen Möbelmesse begleitend. Da waren wir mit vertreten und haben eine kleine Werkschau gemacht, unsere Sachen vorgestellt. Und bei Veranstaltungen von Medienpartnern und so weiter haben wir auch eigentlich nie Nein gesagt. Und darüber hat sich eigentlich das schon genug verbreitet. Und derzeit ist einfach auch diese Relation von Leute kommen vorbei und werden dann auch irgendwann Mitglied zu dem, was wir verkraften können, leisten können mit den Räumlichkeiten, recht gut. Insofern haben wir auch nicht die Bestrebung jetzt, das unglaublich in die Welt rauszubesauen und zu sagen, wir möchten in den nächsten 2 Monaten 100 Mitglieder ergänzen, die könnten wir eh nicht versorgen.
Das heißt, man kann aber auch zu euch kommen, ohne Geld zu bezahlen. Ich kann einfach erstmal kommen, mir das alles anschauen und da vor mich hinbauen, muss nicht sofort Mitglied werden.
Genau, also an diesem Freitag ist es bei uns in der Dingfabrik so oder beim Garage Lab dann halt an dem Dienstag, dass man tatsächlich einfach vorbeikommen kann und auch direkt loslegen kann. Es ist jetzt nicht so, dass man danach zur Kasse gebeten wird. Es gibt halt einzelne Geräte, wo wir sagen, bitte nach eigenem Ermessen einen kleinen Beitrag leisten. Also beim 3D-Drucker, wenn ich da Material halt einsetze, das ist dann für so ein gedrucktes Objekt wahrscheinlich irgendwas unter 5 Euro. Bitte in die Spendenbox, wenn es nicht passiert, ist halt auch nicht schlimm, aber wir merken halt schon, die Leute sind ja auch recht dankbar dafür, dass es das Angebot gibt und machen es dann gerne freiwillig und solange das halt so funktioniert, sind wir da auch nicht großartig hinterher.
Apropos Spendenbox, wir haben eine Frage gestellt bekommen bei Google Plus von Teleri Behrens, die fragt nämlich, wann der im Bau befindliche Spendenroboter vom Garage Lab wahrscheinlich fertig ist und fragt, ob es Bilder davon gibt. Sie würde das gerne mal sehen, in welchem Status der sich befindet.
bei uns im Wiki, was übrigens wiki.garage-lab.de ist, gibt's unter den Mitgliederprojekten zumindest einen Artikel, wo die Anfänge davon drinstehen, ja.
Okay.
Fotos, weiß ich gar nicht, ob es davon welche gibt. Also ich habe zumindest welche auf meinem Telefon, das war's dann aber, glaube ich, auch schon. Und sonst irgendwann innerhalb der nächsten paar Monate.
Vielleicht stehen sie ja bald dann da und dann kann man sie sich dann anschauen.
Genau, in der Wiki. Wahrscheinlich.
Daniel, du hast mir vorhin kurz erzählt, dass es ein... Naja, ich weiß gar nicht, ob man das Problem nennen kann, aber dass ihr auch eine immer mehr Interesse bekundet wird, euch als Dienstleister zu benutzen, wenn ich das mal so formulieren kann. Was hat's damit auf sich und ist es wirklich ein Problem?
Also die Sache ist halt ganz einfach. Inzwischen erreicht uns halt unheimlich viele E-Mails von wegen, können Sie uns nicht das drucken oder können Sie uns nicht dies drucken? Ist im Grunde ja nicht falsch. Man kann gerne vorbeikommen und sich das Ganze angucken oder wir helfen auch gerne. Es fallen auch oft genug Sachen kostenlos aus dem Drucker raus. Es ist aber inzwischen so eine gewisse Art und Weise geworden, dass wir halt als Dienstleister wahrgenommen werden und nicht mehr als gemeinnütziger Verein. Wir sind halt da, um Leuten zu helfen oder um ihnen was zur Verfügung zu stellen. Aber wir sitzen halt einfach nicht darum, um hinzugehen und kostenlos irgendwelche Sachen dann nachzufertigen. Das kann man gerne tun, wenn man bei uns Mitglied ist, aber weiß nicht, also irgendwo sind halt auch so gewisse Grenzen gesetzt. Also wenn halt einfach an einem Abend da 20 Leute rumsitzen, die dann ständig irgendwas gemalt haben wollen oder gedruckt haben wollen oder sonst irgendwas, dann ist es auch einfach, irgendwann ist halt einfach so eine krasse Grenze erreicht. Also ich kann halt nicht einfach alles machen, ich kann auch nicht für jeden sorgen und wir sind, wie gesagt, keine Firma, sondern ehrenamtlich da, wir sind ein Verein und wir opfern unsere ganze Freizeit dafür. Und deshalb ist es halt einfach, ja, viele Leute kommen halt rein und lassen dann keine Spende da und gehen dann einfach wieder raus. Das ist halt, also zumindest aus unserer Sicht teilweise ein Problem nicht, aber halt leicht frustrierend. Weil wie gesagt, wir sind ein Verein und kein Dienstleister.
Wir spielen die nächste Musik und zwar von Gustav. Auch das war ein Wunsch von euch, ne? Gustav rettet die Wale. Alex, richtig?
Genau. Leider nicht auffindbar.
Nee, leider nicht, aber hast du schon eine E-Mail geschrieben. Schwer zu bekommen. War wirklich schwer zu bekommen. Also gar nicht zu bekommen. Deswegen Alternative von Gustav. We shall overcome. Schönes Lied war das. Wir mussten es leider kürzen, weil 19 Uhr ist. Und dementsprechend hier im Studio Stefan Fries von den Nachrichten. Hallo.
Hallo, guten Abend.
Du hast was mitgebracht, nämlich News und No News.
Ja, eine Meldung, die wir gemacht haben und eine Meldung, die wir nicht gemacht haben. Das Top-Thema des heutigen Tages ist der Atomtest in Nordkorea. Da haben die Nordkoreaner nach ihren Angaben unterirdisch Atomwaffen getestet. Das dritte Mal seit dem Jahr 2006. Und das ist eine Meldung, die schon gestern Abend kam und heute tagsüber kamen dann noch sehr viele Reaktionen international. Die jüngste ist vom UNO-Sicherheitsrat, der diesen Atomtest verurteilt hat, sprach von einer eindeutigen Bedrohung des internationalen Friedens und der Sicherheit und der berät jetzt auch über neue Strafmaßnahmen gegen Nordkorea. US-Präsident Barack Obama hat von einer höchst provokanten Aktion gesprochen, das nordkoreanische Atomprogramm bedrohe die Sicherheit der ganzen Welt. Und ähnlich haben sich dann auch andere internationale Organisationen geäußert, die Atomenergiebehörde, die EU und die NATO. Und auch Nordkoreas Verbündeter China hat das Land aufgefordert, sich an die internationalen Verpflichtungen zu halten. Die Nordkoreaner haben aber auch mit weiteren Aktionen gedroht, weil sie sich nicht an die UNO-Resolutionen halten wollen. Ein Sprecher des Außenministeriums sprach von einem ersten zurückhaltenden Schritt. Und als Reaktion auf Strafmaßnahmen des UNO-Sicherheitsrats vom Januar sei das gewesen. Da hatte der UNO-Sicherheitsrat den Abschuss einer Langstreckenrakete, der im Dezember war, mit Sanktionen bestraft und darauf haben die Nordkoreaner jetzt nach ihren Angaben reagiert. Ein zweites Thema waren die syrischen Rebellen, die offenbar den Militärflughafen im Norden eingenommen haben, in der nördlichen Provinz Aleppo. Da haben die Regierungstruppen offenbar mehrere Kampfflugzeuge sowie große Mengen an Munition hinterlassen. Allerdings ist das Problem bei Meldungen aus Syrien immer, dass man diese Angaben nicht unabhängig überprüfen kann, da ja so wenige, so gut wie keine unabhängigen Journalisten im Land sind. Und ein drittes Thema, das hatten wir zuerst um 17.30 Uhr, da hat die französische Nationalversammlung der Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben zugestimmt. Nach dem Gesetz sollen Homosexuelle jetzt also genauso heiraten dürfen wie Heterosexuelle. Zum Teil wird das immer noch als Homo-Ehe bezeichnet, aber das ist es ja im Grunde nicht mehr, weil die Homo-Ehe nach unserem deutschen Verständnis ja ein eigenes Institut ist, also in Deutschland.
Eine Institution.
Genau, es heißt ja eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland offiziell und kurz Homo-Ehe. In Frankreich gab es das auch schon, da hieß es Pax. Das war sozusagen das Pendant zur Homo-Ehe und jetzt mit diesem neuen Gesetzentwurf, der jetzt noch durch den französischen Senat muss, soll praktisch jeder jeden heiraten dürfen. Das heißt, die Ehe wird quasi geöffnet. Über das Adoptionsrecht wird noch gestritten, ob schwule und lesbische Paare auch Kinder gemeinsam adoptieren können. Da sind ja auch die katholische Kirche und die konservative Opposition in Frankreich dagegen. Also der Senat ist jetzt noch als nächstes dran.
Papst, gar kein Thema heute?
Doch, heute früh, aber seitdem nicht mehr. Ich erkläre auch warum. Jetzt ist also, es wird sehr, sehr viel debattiert, vor allem über die Nachfolgefrage. Der Kölner Kardinal Joachim Meissner hat sich zum Beispiel geäußert, dass er sich einen Mann von ähnlich hoher Bildung wie Benedikt wünscht, mit großer menschlicher Erfahrung und vor allem von vitaler Gesundheit. Dann hat der Generalsekretär des Zentralkomitees Deutscher Katholiken, Stefan Vesper, im Deutschlandfunk gesagt, er habe die Hoffnung, dass ein jüngerer Vertreter die Kirche weiterentwickeln werde und so weiter und so fort. Das waren jetzt nur zwei deutsche Stimmen, aber es gibt tausende Stimmen dazu, weil praktisch jeder Kardinal, der wahlberechtigt ist, von den 117 gefragt wurde, was er sich denn wünscht und wer es denn werden könnte. Und sehr viel spekuliert wird mit Namen, die, glaube ich, der Durchschnittshörer noch nie gehört hat. Nachher wird es wahrscheinlich auch jemand werden, von dem man auch noch nicht gehört hat.
Vom Ratzinger hatte man ja, bevor er Papst wurde, auch sehr wenig gehört.
Ja, aber den kannte man wenigstens so ungefähr, weil er schon ein hohes Amt im Vatikan hatte. Es war überraschend, dass er dann der Papst wurde. Das war schon neu, aber dadurch, dass es ein Deutscher war, hatte man natürlich irgendwie eher einen Bezug dazu. Ich bin jetzt da überhaupt nicht im Thema drin. Ich glaube, dass es nochmal ein Deutscher wird, ist sehr unwahrscheinlich. Insofern wird derjenige, der als nächstes kommt, so unbekannt sein, dass diese ganzen Spekulationen darüber, wer es sein könnte, da werden jetzt irgendwie 10 bis 20 Namen genannt und dann muss man auch immer erklären, wer ist das eigentlich? Und letztlich sind es doch nur Spekulationen und es wird wahrscheinlich so überraschend wie beim letzten Mal. Deswegen haben wir uns heute aus diesem ganzen Thema rausgehalten. Es gab dann auch so einzelne Meldungen, wie jetzt der weitere Ablauf ist, zum Beispiel, dass der Papst Benedikt XVI. Jetzt am 27. Februar mit einer letzten Generalaudienz von den Gläubigen verabschieden möchte. Das sind dann alles so Details, die, glaube ich, für das ganze Prozedere gar keine große Rolle mehr spielen.
Eher Thema für die Kollegen vom Domradio.
Zum Beispiel, genau. Der Radio Vatikan ist natürlich da auch eine gute Adresse für. Wir halten uns da raus und wenn es da keine weiteren, also man könnte dann, wenn der Termin endgültig feststeht, sagen, wann das Konklave zusammentritt und so weiter. Aber da wird sich, glaube ich, die nächsten Wochen erstmal für uns nicht so wahnsinnig viel mehr tun. Und was wir auch nicht gemeldet haben heute, ist, dass die Unternehmen in Deutschland das 8. Jahr in Folge neue Arbeitsplätze schaffen wollen. Das ist eine Ankündigung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages und die haben eine Umfrage gemacht unter ihren Mitgliedern, den Unternehmen. und haben jetzt darauf hochgerechnet, wie viele Jobs wohl in diesem Jahr geschaffen werden. Das ist, wie gesagt, eine Ankündigung, eine Prognose, und sie klopfen sich damit selbst auf die Schulter und sagen, 150.000 Plätze schaffen, Arbeitsplätze schaffen wir. Sehr schön. Ich glaube, das muss man am Ende des Jahres mal überprüfen, ob das wirklich so ist. Im Moment ist es halt eher tatsächlich nur eine PR-Nummer, die wir deswegen auch nicht gemacht haben.
Das war's?
Das war's.
Stefan Fries, vielen Dank für die Nachrichten. Bleibst du noch bis zum Ende oder musst du wieder?
Ich muss wieder schreiben, ne?
Ach,
damit um 20 Uhr wieder Neues kommt.
Wie immer. Jetzt übergebe ich an den gegenüber sitzenden Nico.
Tja, ich denke mal, dass du das Radiorätsel auflösen willst,
sehr
beziehungsweise
richtig.
Von mir, genau. Wir haben so ein Radiorätsel und ihr, unsere beiden Gäste, können gerne jetzt mal miträtseln. Wir hören uns das gleich an. Und zwar hört ihr zwei Szenen, die nur aus Geräuschen und Lauten bestehen. Und jede Szene steht für ein Wort. Das heißt, ihr merkt euch, wenn ihr sie rausfindet, diese zwei Wörter und setzt die zusammen. Und da kommt ein Gewächs raus. Und das würde ich gerne von euch dann hören. Bitteschön. Schon fleißig mitgeschrieben, oder zumindest konnte man sehen, dass eure Hirne malen. Also habt ihr eine Idee? Was haben wir gesucht? Was war das Erste? Das war ja ziemlich deutlich zu hören.
Trauer.
Ja, das ist perfekt. Weiter. Was war das zweite Wort?
Eine Glocke.
Ja, und wer trägt die Glocke?
Eine Kuh.
Ja, und wo steht die Kuh?
Auf der Weide.
Ja, und? Zusammengesetzt?
Trauerweide.
Ja, wow, hervorragend. Okay, super. Also ihr würdet unser D-Radio-Wissen-T-Shirt gewinnen, aber ihr kriegt es leider nicht. Sondern von unseren ganzen Einsendern bekommt es Renate Paschka aus Salzhausen. Herzlichen Glückwunsch. Die hat das nämlich auch gewusst. Trauerweide ist absolut richtig. Und ja, Frau Paschka, was haben Sie für eine Größe? Naja, das fragen wir Sie noch. Aber herzlichen Glückwunsch und
jetzt
viel Spaß
mit dem T-Shirt. Jetzt müssen wir noch sagen, haben wir das gelost?
Ja, natürlich haben wir das gelost.
Ach so, natürlich.
Ja,
dann
klar.
Ist ja alles klar. Wir haben auch zwei Notare hier sitzen. Wir reden über Fab Labs, über Werkstätten, die offen sind für jedermann und wo man also sich zu den Öffnungszeiten hinbegeben kann, um dann etwas zu bauen oder auch etwas zu drucken. Das haben wir schon sehr häufig gesagt, dieses Wort drucken, 3D-Drucken. Und wenn wir über Fab Labs reden, dann müssen wir eben auch immer über dieses 3D-Drucken reden. Zuallererst, wer will kurz den Begriff 3D-Drucker erklären?
Ganz einfach, es geht darum, dass es Maschinen sind, die aus dem Nichts einen Gegenstand schaffen. Das heißt, ich gehe hin, habe einen Werkstoff, sei es Kunststoff, sei es Metall oder sonst irgendwas, und schaffe halt wie ein normaler Papierdrucker halt keine zweidimensionalen Gegenstände, sondern dreidimensionale Gegenstände. In unserem Fall der Fab Labs ist es meistens ein Kunststoffdrucker, der also hingeht und eine Kunststoffschnur einschmilzt und sie aufeinander schichtet, indem er, wie es letztens jemand so schön erklärt hat, wie eine computergesteuerte Heißklebepistole funktioniert. Sieht so ähnlich aus, funktioniert so ähnlich, ist halt nur ein bisschen genauer.
Und warum ist jetzt dieser 3D-Drucker so eng mit dem Begriff FabLab verbunden?
Weil man einfach eine riesige Möglichkeit hat, Sachen zu fertigen. Wenn ich zum Beispiel hingehen möchte, möchte mein Handy, warum auch immer, irgendwo im Auto festmachen oder möchte mir einen iPad-Ständer drucken oder sonst irgendwas, oder ich möchte einfach irgendwas haben, was ich mir nicht einfach selber herstellen kann, weil ich dazu keine Geräte habe, dann kann ich es mir einfach ausdrucken. Adapter, irgendwelche Sachen, die kaputt gegangen sind, sei es in der Dusche zu Hause, den Halter von der Brause. All solche Sachen kann ich halt nachfertigen oder ich kann sie einfach selber zeichnen, entwickeln und kann mir Sachen herstellen, die es vorher nicht gab.
Das heißt, das ist eigentlich so dieses klassische Werkzeug, um von einem Computerdesign zum fertigen Produkt zu kommen, ne?
Genau.
Und das ist eben das Grundprinzip eines Fab Labs.
Das würde ich nicht als Grundprinzip als Fab Labs sehen, das ist eigentlich eher das Grundprinzip eines 3D-Druckers. Das Fab Lab umschließt ja doch mehr Themen.
Alles klar. Habt ihr in Köln und oder Düsseldorf einen 3D-Drucker?
Sowohl als auch.
Mhm, mehrere.
Mehrere? Aha. Gekauft oder selbst gebaut?
Der erste bei uns wurde im Endeffekt von, ich glaube, 2 oder 3 Mitgliedern zusammen finanziert. Der wurde dann in Aachen bei einem Workshop aufgebaut und die restlichen Drucker, die inzwischen bei uns rumstehen, sind alle von Mitgliedern. Davon steht einer gerade rum und kann halt mehr oder weniger genutzt werden und halt unser vereinseigener Drucker und sonst immer wieder, wenn die Leute halt da sind.
Sind aber alles Selbstbaugeräte. Also das kann man schon so sagen, die baut man dann auf Workshops oder ähnlichen Veranstaltungen auf oder kauft sich die Bausätze, aber die werden immer selber montiert, weil das einfach eine Kostenfrage ist. Also erst seit einem halben Jahr gibt es 3D-Drucker, die unter 2000 Euro zu haben sind, die man sich auch zu Hause hinstellen kann. Die Geräte kommen dann allerdings auch häufig nicht unbedingt an die Präzision dran, wenn man so ein Gerät selber baut, oder sind einfach kleiner in den Maßen, in denen die herstellen können. Und deswegen ist es weiterhin noch sehr attraktiv, sich solche Geräte selber zu bauen. Die Anleitungen werden immer besser und wir haben ja auch den Vorteil eben in den Vereinen, dass wir uns gegenseitig beim Bau unterstützen können.
Was wird jetzt genau gedruckt mit so einem 3D-Drucker? Ihr habt mir so ein paar Sachen mitgebracht. Das sind schön bunte Plastikteile. Ich weiß jetzt allerdings nicht genau, was das ist.
Ja, die hatte ich zufällig noch zu Hause. Das sind alles Bauteile für einen 3D-Drucker. Also eine Besonderheit an den 3D-Druckern ist, dass man sich einen Großteil von ihnen selber wieder herstellen kann, wenn man erstmal den ersten besitzt.
Das ist ein tolles Prinzip.
Genau, deswegen, also wir haben einen 3D-Drucker bei uns im Verein, der nennt sich auch Rapid Replicator, der RepRep. Der Name ist Programm. Aber das sind tatsächlich wieder Bauteile für einen neuen 3D-Drucker und der Daniel hat ja gerade eben auch schon tolle Beispiele genannt, die wirklich tatsächlich sehr praktikabel sind. Sowas wie eben eine Handyhalterung. Jeder kennt das vielleicht, dass wenn man eine Handyhalterung für sein aktuelles Modell haben will, dann 150 Euro bei einem Original-Autohersteller dafür bezahlt, nur für eine Ladeschale. Sowas kann man sich dann halt selber gestalten und drucken oder eben die Brausenhalterung, die abgebrochen ist. Also Ersatzteilproduktion ist dabei auch sehr spannend. Wir sind auch mal vor allen Dingen gespannt, wie weit sich daraus jetzt neue Businessmodelle ergeben im Bereich Ersatzteillieferung. Also wir haben ja alle das Problem, dass unsere Geräte heute nicht mehr allzu lange halten und Ersatzteile, weil die Dinge so schnell und neu nachentwickelt werden, dann auch nicht mehr verfügbar sind. Da könnten sich noch ganz spannende Businessmodelle auch ergeben, um Ersatzteile durch diese Technologie des 3D-Drucks dann für sämtliche Materialvielfalten immer wieder nachproduzieren zu können, ohne deswegen ein Riesenlager für Ersatzteile haben zu müssen.
Wenn man jetzt, oder anders gefragt, wie könnte das Ganze in Zukunft aussehen? Sagen wir mal, die 3D-Drucker, die sind wirklich ein Erfolg und die sind sehr einfach zu bedienen und können sehr billig auch gute Dinge drucken und diese Fab Labs, die setzen sich auch immer weiter durch. Also könnte das dann in Zukunft so eine Art Copyshop sein, wie man heute in Copyshop geht und sich Dinge ausdrucken lässt oder vielleicht sogar einen Drucker zu Hause hat, dass man dann in Zukunft eben in ein Fab Lab geht und sich da vom 3D-Drucker das benötigte Ersatzteil ausdrucken lässt?
Ich denke schon, ja. Also im Endeffekt, bei uns wird es ja auch mehr oder weniger so praktiziert. Also das heißt, im Endeffekt, wenn ich irgendwas Kaputtes zu Hause habe, mache ich es ja nicht anders. Ich zeichne es mir nach, drucke es dann aus und habe es einfach wieder. Es ist nur aktuell halt einfach noch nicht so, dass ich einen 3D-Drucker einfach hinstelle und kann ihn sofort bedienen, weil die Usability von den Geräten ist eigentlich immer noch ziemlich grottig. Also das heißt, ich muss mich wirklich noch damit beschäftigen, ich muss halt wirklich noch techie sein, um das Ding bedienen zu können. Das wird sich dann hoffentlich in den nächsten Jahren endlich mal ändern.
Und da kommt wieder der Vorteil des Fab Labs ins Spiel, dass man da Leute hat, die sich damit auskennen und Ratschläge geben können.
Genau, also was ja auch bei uns tatsächlich im Prinzip ist, wir möchten ja auch, dass die Leute, die vorbeikommen und das Ganze nutzen, sich mit der Technologie auseinandersetzen und es nicht nur einfach, wie der Daniel das vorhin angesprochen haben, als Konsumenten betrachten und nutzen, haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass es dafür eben eine Zielgruppe gibt. Also wenn ich zum Beispiel etwas gelasert haben möchte, kann ich natürlich zu einem Dienstleister gehen, das da bestellen und es bezahlen und bekomme das dann gelasert zurück. Wenn ich jetzt aber Architekturstudent beispielsweise bin und ein Modell erstellen will, dann reichen häufig die finanziellen Mittel nicht. Und andererseits lerne ich aber auch die Technologie, denn dadurch, dass ich selber mache, an dem Gerät kennen und dadurch auch Möglichkeiten kennen, die dann dazu führen, dass ich das nächste Mal mein Modell zum Beispiel besser gestalte, anders gestalte, auf eine ganz neue Idee komme, auf eine neue Fertigungsidee komme, was dann vielleicht zu einem ganz neuen Gebäudetyp oder einer neuen Fassadentechnologie führen kann und so weiter. Deswegen möchten wir auch schon, dass die Leute sich mit der Thematik auseinandersetzen. Sie müssen es schlicht und ergreifen. Also es ist ja keiner bei uns da, der die Datei annimmt und sagt so, ich druck dir das jetzt und dann komm mal in 3 Stunden wieder.
Wo wir wieder bei der Dienstleisterproblematik wären in dem Moment.
Nächstes Wunschlied, Deichkind, ich und mein Computer. Die Radiowissen Redaktionskonferenz, unser Thema heute Fab Labs und wir haben 2 Gäste hier, einer von einem Fab Lab aus Köln und einer von einem Fab Lab aus Düsseldorf. Man hört ja in letzter Zeit öfter davon, dass Konsumenten zum Produzenten oder zumindest zum Prosumenten werden, so eine Mischung daraus. Man kann da ein paar Beispiele finden, zum Beispiel wenn man sich die Internetplattform Davanda anguckt, wo sich hunderte kleine Shops finden, in denen so handgemachte, oft von Privatleuten handgemachte Produkte finden lassen. Dann gibt es die Plattform Spreadshirt, wo man sich sein selbstgebasteltes T-Shirt, also sein T-Shirt designen kann. Auf Facebook gibt es die Gruppe Konstruieren statt Konsumieren. Und wenn man so will, dann gehört das Mieten eines Stückchens Ackerfläche, um dort sein Gemüse anzubauen, ebenfalls zu einem Trend, dass man wieder mehr selbst machen will. Sind die FabLabs da ein Teil dieser Bewegung oder sogar die Spitze dieser Bewegung?
Ein Teil. Also ich will das gar nicht irgendwie einordnen gegenüber den anderen Sachen, denn letzten Endes existiert das Ganze ja parallel. Also wir sind auch mit den Urban Gardens hier in Köln in Kontakt, eben genau diese Pflanzbeete, die man sich anmieten kann oder wo man Gemeinschaftsgärtnerei dann macht. Aber das hat ja eine ganz andere Qualität als das, was wir machen, auch wenn es insgesamt dann zu einer gleichen Bewegung gehört. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass es da Schnittmengen gibt.
Welche
zwischen
denn?
Den Bewegungen. Naja, beispielsweise, wenn man sich einen Bienenkasten bauen möchte, um in seinem Urban Garden dann noch eine Bienenzucht mit zu betreiben, dann braucht man wieder eine Kreissäge und ein paar Akkuschrauber und so weiter, um das zu machen. Eine Werkstatt also. Und die stellen wir dann wieder für einen Workshop für die Urban Gardener zur Verfügung. Und gleichzeitig profitieren wir natürlich davon, dass die dann Informationen mit reinspielen, die auf jeden Fall auch immer interessant sind.
Daniel, kannst du Ähnliches berichten?
Ja, so im Endeffekt natürlich schon, aber wir haben bei uns noch nicht so krass viele Projekte wie die Kölner laufen. Also im Endeffekt, wir würden gerne da hinkommen, aber bis jetzt...
Es dauert noch ein bisschen.
Ja, es dauert einfach noch. Also wir sind wahrscheinlich auf einem guten Weg. Also halt einfach sämtliche Projekte, die bis jetzt gelaufen sind oder die mit anderen zusammen gemacht worden sind oder die gerade anlaufen. Aber wir sind halt noch einfach ein bisschen weiter zurück. Es kommt alles noch.
Man hört ja auch immer häufiger von dem Begriff Upcycling, also dass man alte Produkte irgendwie wieder aufmöbelt. Gehört das auch irgendwie zur Philosophie von FabLabs, dass man möglichst viel repariert und nichts wegschmeißt?
Ja, also wir sind erstmal regelmäßig darüber informiert, was es da so im Upcycling-Umfeld gibt, weil wir eben die anderen Gruppen auch in Köln kennen. Natürlich wird auch bei uns upgecycelt. Häufig, also das wurde auch schon gemacht, bevor man mit dem Begriff Upcycling überhaupt was anfangen konnte. Denn will ich was bauen und wenig dafür ausgeben? Oder habe ich ein defektes Gerät, was ich reparieren muss und oder beziehungsweise was Neues draus schaffen will? Dann tue ich es einfach bei uns, ne, ohne dass da jetzt eine bestimmte Ideologie hintersteht. Wir haben aber seit April 2012 auch die Repair-Cafés als regelmäßige Veranstaltung alle 2 bis 3 Monate, wo jedermann mit defekten Geräten bei uns in der Dingfabrik vorbeikommen kann. Das ist immer ja meist ein Samstag, hin und wieder auch mal auf dem Sonntag zwischen 15 und 18 Uhr, da kann man vorbeikommen und wir helfen dann bei der Reparatur. Also dieses grundsätzliche Wertesystem, lieber etwas reparieren, anstatt es wegzuwerfen, lieber etwas selber bauen, als es einfach einzukaufen, das ist schon... Ja, schon auch mehr als unterschwellig bei uns vertreten.
Helft ihr wirklich bei der Reparatur oder kommen die Leute da mit ihren Geräten, schmeißt euch das vor die Füße und sagt, ich komm's morgen in ganz wieder abholen?
Wir helfen natürlich, also wir haben auch ein Repair-Café monatlich, steht bei uns immer auf der Webseite drauf. Wir helfen den Leuten natürlich, klar, keine Frage. Aber wir können ihnen halt nur insoweit helfen, dass sie das Gerät selber reparieren, weil allein schon aus rechtlichen Gründen wäre das überhaupt nicht möglich, weil ich meine, wir dürfen einfach keine elektrischen Sachen oder sowas anfassen und wir können auch keine Garantie übernehmen oder sonst irgendwas. Das heißt, wir geben einfach nur Hilfe zur Selbsthilfe. Wir stellen die Geräte zur Verfügung, die Leute kommen an und bauen dann ihre Sachen selber auseinander und bauen sie auch wieder selber zusammen.
Aber deine Frage war sehr interessant. Geräte annehmen machen wir definitiv nicht. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denn die Anfragen kommen auch häufig. Das machen wir nicht. Erstens, weil wir es nicht leisten können. Also wir sind alle Ehrenamtler und könnten das zeitlich gar nicht bewältigen. Zweitens wollen wir auch ganz explizit Reparaturdienstleistern keine Arbeit wegnehmen, wobei wir festgestellt haben, es ist sehr, sehr schwierig, heute noch Reparaturdienstleister zu finden. Denn die meisten Geräte sind ja schon so günstig im Kaufpreis, im Anschaffungspreis, dass sie mit dem kleinsten Defekt unmittelbar in Deutschland zum wirtschaftlichen Totalschaden werden, weil der Profi dann zu viel, also schon für den Kostenvoranschlag einfach zu viel Geld nehmen muss, um seine eigene Arbeitsleistung auch entsprechend bezahlt zu bekommen, als dass sich eine Reparatur noch lohnen würde. Und genau für diese wirtschaftlichen Totalschäden haben wir halt diese Institution des Repair-Cafés dann auch nach Köln geholt. Ist ja ein niederländisches Konzept.
Welche Geräte sind das denn zum Beispiel?
Stereoanlagen, Bügeleisen, Fernseher auch. Alles, was sich so anfindet. Letztens irgendwann eine italienische Wäschetrommel oder Wäschetrockner war das eher, so ein Schleuderding irgendwie. CD-Player, DVD-Player, also im Endeffekt alles, was sich zu Hause findet, was inzwischen gerne mal kaputt geht, schleppen die Leute dann an. Und die Quote an reparierten Geräten ist eigentlich gar nicht mal so schlecht mit ungefähr 50% im Durchschnitt.
Super. Also in diesem Sinne habt ihr ja dann für die Gesellschaft schon eine gewisse Bedeutung. Ihr helft manchen Menschen, naja, die, wenn sie wenig Geld haben, tatsächlich ein wenig in Not geraten sind, wenn man es etwas pathetisch formulieren möchte.
Wir tun, was wir können da in dem Bereich. Das ist ja auch nicht mal für Menschen, die jetzt nur einkommensschwach sind oder sonst was. Es ist halt tatsächlich so, dass das ganze Warnsystem derzeit so aufgebaut ist, dass ich das Gerät eigentlich sofort wegschmeißen muss, weil ich es nicht bezahlen kann, es zu reparieren. Also beziehungsweise die Neuanschaffung wäre günstiger. Und jeder, der da wirtschaftlich vernünftig vorgeht, der wirft es dann halt auch weg, ne? Und weil wir das eigentlich sehr schade finden, weil es häufig auch um Kleinstreparaturen geht, die im Cent-Bereich liegen. Man muss aber die Arbeitszeit eben investieren. Haben wir uns überlegt, dieses Konzept dann auch regelmäßig anzubieten. Das wird sehr dankend angenommen. Also man merkt bei vielen in der Bevölkerung, dass die das eben auch nicht gut finden, dass es weggeworfen wird. Die möchten die Sachen reparieren, die haben eine Wertschätzung gegenüber dem Objekt und finden dafür auch mittlerweile kaum noch Möglichkeiten. Insofern ist für uns sogar noch spannender als das einzelne Gerät, weil da reden wir vom Tropfen auf den heißen Stein, also diesen kulturellen Wandel mit zu begleiten, dahingehend, dass wir eigentlich wieder zu einem alten Wert zurückkommen, nämlich dass man das Objekt wertschätzt und nicht einfach fürs Wegwerfen auch konsumiert.
Wobei hier auch wieder den Punkt, es ist ja nicht nur das Werkzeug, das Gerät zu reparieren, sondern auch hier wird das beim Repair Café einfach der Ansatz, ich muss einfach Leute haben, die wissen, was sie tun, oder ich muss halt Leute haben, die wissen, wo sie den Fehler finden könnten. Weil die Leute kommen ja nicht an, weil sie es selber reparieren können, sondern sie kommen ja an, weil sie einfach nicht wissen, warum es kaputt ist, oder sie wissen es, aber können es halt nicht reparieren und kommen halt deshalb an, weil sie einfach sich denken oder wissen, dass sie bei uns halt einfach Leute finden, die ihnen helfen können.
Seid ihr auch manchmal so eine Art Bildungseinrichtung? Arbeitet ihr mit Schulen zusammen vielleicht?
Bislang tatsächlich nicht. Also wir haben schon mehrfach da mal Vorgespräche geführt, aber also wir wären auch durchaus bereit, mal mit den 3D-Druckern zum Beispiel durch Schulen zu touren oder da auch Kurse anzubieten. Unsere Werkstatt selber ist halt nicht kindersicher. Das ist ein Problem, das müsste man noch entsprechend ausstatten. Ist das Platzangebot jetzt zu gering, aber wenn da Lehrer interessiert sind, uns auch mal einzuladen, wären wir da sehr gerne für bereit. Bislang ist es halt vor allen Dingen eine Erwachsenenbildung, die bei uns passiert. Wir haben recht wenig jugendliche Mitglieder, aber viele bringen auch ihre Kinder mit, also viele Väter vor allen Dingen, aber auch Mütter bringen ihre Kinder mit, die dann bei uns schon mal das Lötwerkzeug kennenlernen.
Das als Schlusswort, eine genau. Art Einladung an die Schulen, vielleicht kommen ja auch mal Schulklassen. Fab Labs, unser Thema heute in der D-Radio-Wissen Redaktionskonferenz. Zu Gast heute waren Axel Speckmann von der Dingfabrik Köln. Vielen Dank.
Bitte, gerne.
Danke für die Einladung. Vom Garage Lab Düsseldorf.
Jo, bitte.
Aus der Online-Redaktion Nico Fischer, auch an dich, vielen Dank.
Bitte, bitte.
Aus den Nachrichten war hier Stefan Fries und in der Technik heute Alex Stojanov. Ich bin Konstantin Zorawski, wünsche euch noch einen schönen Abend und immer dran denken, lieber erstmal selber machen, statt neu kaufen und wegschmeißen.